Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und am Telefon ist jetzt Janina Benduski. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Freie Darstellende Künste. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, Hilfen für freie Künstlerinnen und Künstler. Seit einigen Tagen können da ja Anträge gestellt werden, ausschließlich online, vor allem für die Landesmittel. Man hört da ja Verschiedenes. Dann gibt es immer mal wieder technische Probleme. Dann soll es bürokratische Hürden geben. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie läuft es?
Also die Erfahrungswerte, die bei uns ankommen, die sind ebenfalls sehr unterschiedlich, weil die Bundesmittel und auch die verschiedenen Landesmittel ja über die 16 verschiedenen Länder vergeben werden. Und dementsprechend hat jedes Bundesverband sein eigenes System, seine eigene Online-Maske und seine eigenen Abfragemodi. Manche vergeben die Bundesmittel und die Landesmittel zusammen, wie zum Beispiel in Berlin ab dem Wochenende. Bayern hat schon ein bisschen früher angefangen, aber nur mit seinem eigenen Teil der bayerischen Landesmittel. Und insofern kriegen wir aus den 16 Bundesländern gerade ganz unterschiedliche Erfahrungsberichte.
Gibt es denn gute Erfahrungen und weniger gute Erfahrungen? Haben Sie da vielleicht Beispiele für uns?
Ich glaube, das Problem ist, dass die wenigsten fertig sind. Also weil selbst die, die den Antrag schon gestellt haben, haben noch gar keine Rückmeldung bekommen. Also als in Berlin jetzt zum Beispiel am Freitag die Formulare online geschaltet worden sind, begann ein dermaßener Ansturm. Da haben hunderttausende Menschen gleichzeitig versucht, dieses Formular auszufüllen. Das ist zuerst einmal einfach zusammengebrochen darunter. Und die IBB sagt, dass die Bearbeitung der
Formulare, die Investitionsbank Berlin-Brandenburg,
vergibt diesen Zuschuss. Die brauchen halt 3 Werktage, um das zu bearbeiten und um die Zahlung auszulösen. Ich kenne aber auch Menschen, die haben das schon sehr gut ausgefüllt und es hat sofort geklappt.
Das heißt, die Anträge selber sind dann doch nicht so kompliziert?
Die Anträge selber sind an sich nicht kompliziert. Die verlangen auch nicht allzu viel Informationen. Also die wollen halt wissen, wer der Mensch ist, über Ausweis und Steuernummern und wer dahinter steht. Verlangen jetzt aber keine Nachweise oder so.
Wie hoch ist die Gefahr des Missbrauchs, dass auch die Falschen das bekommen?
Also ich glaube, dass die Gefahr des Missbrauchs in einer Weise gar nicht so hoch ist, weil die Leute eben identifizierbar sind. Mir ist es nur tatsächlich ein bisschen schleierhaft, wer sich denn da am Ende hinsetzt und das alles kontrolliert.
Denn wir
das
reden
sind
ja
einfach Mengenfragen.
Ja, wir reden ja auch von Zehntausenden von Anträgen, ne?
Richtig, also. Also was man merkt, aber das hat nicht nur was mit diesen Zuschüssen zu tun. Ich glaube, was man überall merkt, ist, dass die Gesellschaft doch noch gar nicht so digitalisiert war, wie sie es an vielen Stellen vielleicht gedacht hat. Also ich glaube, man merkt an vielen Ecken und Enden, dass die Gesellschaft eigentlich nicht vorbereitet war auf diese Form des Arbeitens.
Und was die Unterschiede, was die Bundesfördermittel und die Länderfördermittel angeht, ist das transparent genug für Sie, wer da was wie fördert und wo Zuschüsse herkommen?
Also ich glaube, man könnte das schon auch noch an manchen Stellen ein bisschen einfacher für die Menschen erklären. Wenn ich es jetzt mal so zusammenfasse, pauschal gesagt, ist es so, dass die Bundesmittel wirklich ausschließlich Betriebskosten abdecken. Also alles, was eine Firma an Kosten verursacht, also wenn man Miete für einen Büroraum zahlt oder sein Betriebstelefon oder auch eine Versicherung oder auch Angestellte bezahlt. Während die Landesmittel in Teilen auch wirklich für die sozusagen Lebenshaltungskosten, also zumindest hier in Berlin, das der Unternehmerinnen und des Unternehmers verwendet werden können.
Und das, was
also auch wirklich Einkommen für den einzelnen Menschen ersetzen.
Und das, was Sie sehen an den Programmen, die jetzt aufgelegt worden sind, also es gibt ja diese Schnellprogramme, eben zum Beispiel in Berlin, aber auch in vielen anderen Bundesländern, dass da mehrere tausend Euro ausgezahlt werden. Erst einmal als Zuschuss, der nicht unbedingt zurückgezahlt werden muss. Dann ist ja auch die Rede von möglichen Sicherheiten und Krediten. Und dann eben der Bund unterscheidet sich auch nochmal von den Ländern, haben Sie ja gerade schon geschildert. Ist das etwas, wo Sie sagen, im Moment ist damit die freie Szene für Künstlerinnen und Künstler erst einmal für die nächsten Wochen stabilisiert?
Naja, ich glaube, zum Ersten ist einmal die Frage, wen erreichen diese Prozesse jetzt auch wirklich? Also dadurch, dass es zum Beispiel auch so Netzwerke oder Verbände oder Interessensvertretungen gibt, die das Wissen weitergeben. Aber natürlich müssen die Leute auch erstmal über diese Fördermöglichkeiten Bescheid wissen. Die müssen das erfahren und wissen, dass ihnen das zur Verfügung steht. Ich glaube, dass in Bundesländern wie Berlin, wo tatsächlich pro Person 5.000 Euro zur Verfügung stehen, das ist ja gar nicht so wenig Geld, dafür einen gewissen Zeitraum erstmal Sicherheit durchgeschaffen wird. Man muss aber wissen, dass eine Schließung der Theater für 4 bis 6 Wochen für die Leute nicht unbedingt bedeutet, dass direkt danach im Anschluss die Kulturlandschaft wieder funktioniert. Also abgesehen davon, dass niemand weiß, ab wann wieder Veranstaltungen stattfinden können, ist es klar, dass sämtliche Jahresplanungen von Theatern und Häusern jetzt eigentlich durcheinander gewirbelt worden sind. Also da ja auch keiner weiß, ab wann wieder mit regulärem Spielbetrieb geplant werden kann. Das heißt, der Zeitraum, der durch Einkommens- oder durch Verdienstverluste geprägt wird, der wird sehr viel länger sein als die jeweilige Zeit, in der ein Veranstaltungsstopp ist. Und ob das dann am Ende reicht, um die Leute über die Krise zu bringen, das kann, glaube ich, gerade niemand sagen.
Zumal ja vieles auch, was eventuell für den Frühsommer oder aber auch für den Herbst geplant war, im Moment gar nicht sicher geplant werden kann.
Ne? Richtig, und dann kann es auch nicht vorbereitet werden, dann können auch keine Verträge geschlossen werden, dann kann es eigentlich nicht sofort wieder stattfinden. Also man geht nicht von 0 auf 100%.
Das heißt, es bräuchte auch nochmal ganz andere Maßnahmen aus der Politik, außer diese allerersten Hilfen?
Ja, unbedingt. Also oft sozusagen klassisch gedacht, dass es auf der einen Seite die soziale Sicherung der einzelnen Personen gibt und auf der anderen Seite sozusagen die unternehmerische Unterstützung. Und die Unternehmensunterstützung wird im größeren Umfang meistens über Kredite gedacht. Und diese Kredite funktionieren so für den Kulturbereich aber natürlich nicht, weil die meisten Kulturinstitutionen im Nachhinein nicht mehr Gewinn erwirtschaften. Das heißt, die können die quasi einfach nie zurückzahlen. Das heißt, was es jetzt eigentlich braucht, sind spezifische noch Förderprogramme für mittlere und kleinere Institutionen in den Künsten, für Vereine, die sozusagen Seele bewirtschaften, für die kleinen und freien Strukturen, um wirklich ihre Programme weiterzuführen, und seien es in digitaler Form oder in anderer.
Wie könnte das genau aussehen? Ich meine, es gibt ja nun viele Projektfördermittel und auch institutionelle Fördermittel, sowas gibt es ja schon, ne? Dass bestimmte Institutionen einfach klein, groß, mittel auch auf Dauer unterstützt werden. Soll das vor allem verstärkt werden, also weniger das Projektgebundene, sondern eher das Grundsätzliche?
Ich glaube, es geht um die kontinuierliche Arbeit, die unterstützt wird. Und es gibt zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen schon einen ganz schönen Ansatz, dass die ihren geförderten Kulturen Institutionen, aber auch den Projekten erlauben, den eigenen sozusagen Wirtschaftsplan nochmal neu anzuschauen, neu zu bewerten und sowas wie Einnahmenausfälle da reinzurechnen und aber auch die Mehrkosten, die zum Beispiel durch Verschiebungen von Projekten entstehen, zu berechnen und dann diesen Plan neu abzugeben und im Zweifelsfall auch die Mehrkosten neu zu beantragen.
Kann man da auch etwas abschätzen, also wie viel Prozent Mehrkosten da jetzt schon entstanden sind?
Na, Berlin geht davon aus, dass allein die großen Bühnen einen Einnahmenverlust von 15 Millionen Euro im Monat haben. Und da sind die ganzen Kleinen gar nicht erfasst.
Jenseits der Probleme, vor denen wir jetzt stehen und die jetzt zu lösen sind, kann sich eigentlich aus der gesamten Situation, auch aus dem Schock natürlich auch für die freie Kulturszene in Deutschland, vielleicht doch eine gewisse politische Energie ergeben, die diese Szene in die Zukunft bringt?
Also ich denke schon, weil im ersten Moment, was wir vor allem spüren, ist eine enorme Solidarität füreinander auch und auch ein Bewusstsein der Öffentlichkeit für das, was da ist. Also es gibt ja schon eine Aufmerksamkeit, es gibt Petitionen, es gibt Spendenaktionen, es gibt ganz viele Menschen, die ihr Ticketgeld nicht zurückhaben wollen und die sozusagen eine direkte Anbindung an ihre Szene und auch gerade an die freie Szene deutlich formulieren und das auch vermissen. Und ich glaube, dieser Moment der Kostbarkeit dessen, was dann nicht zur Verfügung steht, der wird ganz sicher erhalten bleiben. Und ich glaube, das geht auch an der Politik und auch an der Szene selber nicht vorbei, dass man dann nochmal anders jetzt schauen wird und auch bestimmte andere Sachen anders handhaben wird. Ganz praktisches Beispiel. Es gibt nicht so viele gute Regelungen für Ausfallhonorare, weil Menschen in der Kultur dazu tendieren, eigentlich nichts ausfallen zu lassen. Die spielen ja auch noch halb krank und wann immer es geht, sozusagen finden Vorstellungen statt. Und ich glaube, es gibt jetzt sehr viele Menschen, die sich Gedanken machen, wie sie Ausfallgagen und Ausfallhonorare anders im Vorhinein auch planen, selbst wenn es sich nicht um so Katastrophen betrifft, die alle betreffen.
Das heißt, Sie würden auf jeden Fall freie Kreative auffordern, bei den nächsten Vertragsverhandlungen auf Ausfallhonorare zu bestehen?
Genau. Oder auch auf Vorauszahlungen, also dass Dinge alleine schon dafür bezahlt werden müssen, dass man sich den Zeitraum freigehalten hat und nicht so sehr erst, wenn es stattfindet. Also ich glaube, das sind so Kleinigkeiten. Aber ich glaube, auch der Kulturpolitik ist klar geworden und der Verwaltung, dass es schon Sinn macht, Strukturen dauerhafter zu unterstützen und die sozusagen auch die Strukturen resilienter zu gestalten, insofern, dass die eine bestimmte Krisenzeit auch überstehen können, ohne ganz zusammenzubrechen.
Sagt Janina Benduski, die Vorsitzende des Bundesverbandes der freien darstellenden Künste. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.